Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe der Thüringer Lokalrunde, dem Gemeinschaftsmagazin der Thüringer Bürgerradios. In dieser Ausgabe geht es unter anderem um den sogenannten Stadtgutschein der Stadt Weimar. Außerdem berichten wir über Vorbereitungen zu einem regelrechten Feiermarathon in Nordhausen. Und gleich geht es um Schülerproteste gegen die Wehrpflicht. Mein Name ist Jan Witte, schön, dass Sie da sind. Ende des vergangenen Jahres wurde in Deutschland das Wehrpflichtgesetz verändert. In Zeiten zahlreicher internationaler Krisen und Konflikte und einer permanenten weltweiten Aufrüstung ist es vor allem die jetzige SchülerInnen-Generation, die sich da große Sorgen macht. Diesen Sorgen haben zum Beispiel die Erfurter SchülerInnen durch vielschichtige Protestaktionen im vergangenen Jahr Ausdruck verliehen. Radio Frei blickt nun zurück auf die vergangenen Proteste und schaut nach vorne auf die kommenden Aktionen.
Deshalb gehen wir heute nicht zur Schule, sondern streiken gegen die Wehrpflicht und gegen alle Zwangsdienste. Statt Milliarden in Waffen zu stecken, fordern wir Milliarden für Bildung, bessere Ausbildungsplätze, das Klima und für unsere Zukunft. Zeigen wir der Politik, was wir von ihren Plänen halten. Lasst uns gemeinsam laut werden.
So klang es am 5. Dezember 2025 beim Schulstreik hier in Erfurt. Gestreikt wurde gegen das Wehrdienstmodernisierungsgesetz. Die allgemeine Wehrpflicht wurde zum 1. Juli 2011 in Deutschland ausgesetzt. Mit dem neuen Gesetz wurde nun wieder die rechtliche Grundlage für einen verpflichtenden Wehrdienst gelegt. Das Thema wurde heiß diskutiert und neben reichlich Kritik an dem Gesetzentwurf gab es auch einige Befürworter.
Ich finde viel, das ist gut für euch Jugendliche. Ich finde das, da lernt ihr vielleicht einmal ein bisschen mehr Ordnung oder was. Ich sehe es immer an meinen Enkelkindern.
Sehr gut. Also ich habe 1,5 Jahre gedient, also es tut jedem gut, mal 1,5 Jahre oder ein Jahr zu dienen oder zumindest ein soziales Jahr zu machen.
Wehrpflicht war schon immer gewesen zu DDR-Zeiten, ich finde das schon wichtig.
Ich halte was davon, weil ich sie gemacht habe.
Ich bin da völlig raus von der Wehrpflicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ihr seid alt genug, entscheidet, wollt ihr was für den Staat tun, wollt ihr nichts für den Staat tun. Das ist eure Entscheidung. Du kannst trotzdem davon Abstand nehmen. Also es ist kein Zwang dahinter, lest es euch genau durch.
Ich habe es mir genau durchgelesen und kann widersprechen. Alle Männer ab dem Geburtsjahrgang 2008 müssen einen Fragebogen zur Motivation und Eignung ausfüllen. Das ist verpflichtend und somit Zwang. Und auch die ab 2027 geplante Musterung ist Zwang. Dagegen gingen im Dezember vergangenen Jahres allein in Erfurt ungefähr 670 SchülerInnen auf die Straße statt in die Schule.
Also wir sind hier, weil wir gegen eine Wehrpflicht und generell gegen Krieg sind, auch wenn es uns jetzt nicht direkt betrifft, sondern erstmal ja generell so Jungs und halt Männer. Aber wir wollen es halt auch für alle einfach generell nicht und sind dagegen, ja.
Ja, wir finden es halt extrem wichtig. Es geht hier auch nicht nur um uns, es geht um alle Schüler und Schülerinnen in Deutschland und deswegen finden wir es einfach extrem wichtig, hier zu sein und uns dafür einzusetzen.
Also ich bin hier, da ich sehr viele Kollegen habe, die tatsächlich schon über 18 sind und ich keine Lust habe, dass sie eingezogen werden, weil das wäre scheiße. Weil ich sage immer, Studentenfutter statt Kanonenfutter.
Weil ich einfach gegen die Wehrpflicht bin und ich finde, das geht gar nicht, dass sie das wieder einführen wollen. Das war einmal abgeschafft und das soll nicht wieder zurückkommen.
Wir sind heute hier, um gegen die Wiedereinführung von der Wehrpflicht zu demonstrieren. Ich bin gegen die Wehrpflicht, weil ich denke, es sollte jedem die Wahl gelassen werden, ob man kämpfen gehen möchte oder ob man lieber in den Zivildienst gehen will.
Ich finde es nicht richtig, dass einfach über uns entschieden wird, ohne uns zu fragen.
Trotzdem wurde das Gesetz am 5. Dezember 2025 im Bundestag verabschiedet. Das setzte dem Kampf gegen die Wehrpflicht jedoch kein Ende. Der nächste Streiktermin am 5.3.2026 stand schon fest. Und bis dahin müsse es darum gehen, Schulstreikkomitees in weiteren Schulen und Orten zu gründen. Außerdem gegen Bundeswehrwerbung an Schulen aktiv zu werden, so die Initiative Schulstreik gegen Wehrpflicht. Ich habe mit 2 Mitgliedern des Schulstreikkomitees in Erfurt gesprochen und gefragt, ob sie einen Unterschied im Engagement und Interesse der SchülerInnen im Vergleich zum ersten Streik sehen.
Ich denke schon, dass es einen Unterschied gibt im Engagement und Interesse der Schülerinnen im Vergleich vom ersten Wehrpflichtstreik zu diesem Wehrpflichtstreik. Aber ich denke, dass es vergleichbar ist mit allen Events, die irgendwie zweimal stattfinden. Es ist nie wirklich gleich. Beim letzten Mal gab es auch einfach andere Gegebenheiten. Da war es zum Beispiel so, dass wir nur wenige Wochen Zeit hatten und dann in diesen Wochen wirklich intensiv viel gemacht wurde. Jetzt haben wir viel mehr Vorlaufzeit und haben zwar einen harten Kern an Menschen, die jedes Mal dabei sind und auch sehr engagiert sind, aber die Masse der Menschen ist auf jeden Fall gerade noch ein bisschen geringer. Ich denke aber, das wird sich auf jeden Fall noch ändern in den nächsten Wochen und bin mir ziemlich sicher, dass dann noch mehr Menschen dazukommen werden, desto näher wir dem Datum, also dem 5.3. kommen.
Ich habe mich auch erkundigt, wie Sie die Stimmung nach dem vergangenen Streik wahrgenommen haben, bei dem das Gesetz ja leider trotzdem verabschiedet wurde.
Ich glaube, die Stimmung der jungen Menschen nach dem ersten Streik und nach der Verabschiedung des Gesetzes waren sehr zwiegespalten. Einerseits natürlich Frustration, weil man das Gefühl hatte, die eigene Stimme wird nicht gehört, obwohl man sich ja so zahlreich dafür eigentlich eingesetzt hat. Andererseits aber auch noch dieser weitere Wille von, da ist jetzt was passiert, was uns nicht gefällt, gegen das wir eigentlich uns eingesetzt haben, gegen das wir gestreikt haben. Aber das muss jetzt nicht das Ende sein, denn es ist jetzt passiert und das heißt nicht, dass wir jetzt einfach aufhören und sagen, okay, wir finden uns jetzt damit ab, sondern es ist einfach trotzdem eine Motivation zu sagen, wir machen weiter und wir zeigen weiterhin, dass uns das nicht passt und dass wir dagegen stehen. Also ich denke, die Stimmung ist trotzdem immer noch hoffnungsvoll und motiviert, immer noch etwas dagegen zu tun.
Außerdem haben wir über Probleme gesprochen, auf die Sie in der Planung stoßen. Vielleicht auch solche, die jetzt beim zweiten Mal neu hinzugekommen sind.
Ich denke, das größte Hindernis, die größte Herausforderung in der Organisation ist vermutlich gerade die Mobilisierung von jungen Menschen. Denn während viele junge Menschen ja schon wissen, dass Streiken eigentlich ihr Recht ist und dass sie ihre Meinung äußern können, haben viele auch Angst vor Repressionen und vor Nachteilen, die sie erfahren können. Einfach weil das in Erfurt auch schon passiert ist, dass junge Menschen fürs Streiken Nachteile bekommen haben. Und ich glaube, darum ist es auch gerade wichtig, dass wir gemeinsam kommen, dass wir uns organisieren und zusammen darüber sprechen, wie wir Repressionen verhindern können und wie wir uns gegenseitig unterstützen.
Daraus ergab sich dann auch die Frage, ob Sie aus dem ersten Streik etwas gelernt haben, das Sie diesmal anders machen möchten.
Ja, auf jeden Fall. Beim ersten Schulstreik haben wir gemerkt, wie wichtig klare Absprachen und eine gute Struktur sind. Dieses Mal haben wir schon früher angefangen mit dem Plan, verteilen die Aufgaben konkreter und achten stärker auf Kommunikation mit allen Schulen, damit sich noch mehr Klassen beteiligen können. Außerdem wollen wir mehr Raum für Schülerinnenstimmen schaffen und probieren bei den Komiteestreffen mehr Schülerinnen gewinnen zu können.
Ich habe gefragt, wie lange die Streiks weitergehen sollen, wenn sich nach dem kommenden nichts ändert.
Wir sehen den Schulstreik nicht als einmalige Aktion, sondern als längeren Prozess. Solange die Politik an der Wehrpflicht und an anderen Zwangsdiensten festhält, werden wir laut bleiben, ob durch weitere Streiktage, Demos oder kreative Aktionen an den Schulen. Meiner Meinung nach steht ein konkretes Enddatum nicht fest. Wir hören erst auf, wenn klar ist, dass unsere Forderung nach echter Freiwilligkeit und guter sozialer Absicherung ernst genommen wird.
Jetzt könnten Leute sagen, das Gesetz ist durch, protestieren bringt nichts mehr. Ich habe mich gefragt, was Ihre Entgegnung darauf wäre.
Gesetze können geändert werden. Das zeigt die Geschichte ja ständig. Und ohne Druck von der Straße passiert politisch oft gar nichts. Gerade jetzt ist meiner Meinung nach der Protest wichtig, weil sich Politikerinnen und Parteien überlegen müssen, ob sie an einem unpopulären Gesetz festhalten wollen, wenn sie merken, dass besonders junge Menschen das nicht akzeptieren. Unser Streik richtet sich deshalb bewusst nicht nur gegen ein Gesetz auf dem Papier, sondern für eine Gesellschaft, in der niemand zum Militär oder Zwangsdienst gedrängt wird.
Also, tragt euch ein und sagt euren Freunden Bescheid. Am 5. März ist wieder Schulstreik. Doch bis dahin ist noch einiges zu tun. Wenn ihr euch mit beim Streikkomitee beteiligen wollt, schaut auf dem Instagram-Account des Schulstreik gegen Wehrpflicht Erfurt vorbei. Dort findet ihr die Termine der offenen Planungstreffen und Infos rund um die Streiks.
Erscheint, erscheint die Welt. und dass ihr Name klinge, von früh bis spät, als Stimme und Intensität. Und dass er sich wie Scheiße fühle und unvernommen tiefer fällt, an dieser Stelle innehält. Auch dass ein Bild vom Himmel komme, besser noch vom Firmament, das uns von allen Spöttern trennt. Man sagt, die Revolution werde zuletzt den Tod abschaffen, abschaffen, abschaffen. Die Revolution werde zuletzt den Tod abschaffen, abschaffen, abschaffen. Sag mir, ist es wirklich wahr, was man sich erzählt? Wenn das beginnt, singt dann die Welt. Und dass wer sich verlassen fühle und in Einzahl vegetiert, fortan im Plural existiert. Und dass wer sich wie im Limbus fühle, wach und dennoch abgestellt, auf dieser Schwelle innehält. Auch dass ein Drink des Himmels komme, der uns reich beschenkt, Opium aus dem Firmament. Man sagt, die Revolution werde zuletzt den Tod abschaffen, abschaffen, abschaffen. Die Revolution werde zuletzt den Tod abschaffen, abschaffen, abschaffen.
Einiges los dieses Jahr und der Kalender ist voll. Zahlreiche Jubiläen wollen zelebriert werden und es bedarf einiger Vorbereitung. Was nun alles geplant ist und gefeiert werden soll, das berichtet mein Kollege Peter Jentsch von Radio Enno.
Im kommenden Jahr soll in Nordhausen groß gefeiert werden. Hauptsächlich natürlich das 1100-jährige Stadtjubiläum, aber auch die Bibliothek, das Nordhäuser Stadtbad und die Hochschule begehen runde Geburtstage. Und es wird auch erstmals der Thüringentag in Nordhausen stattfinden. Oberbürgermeister Kai Buchmann verkündete schon, wir feiern vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2027. Nun will so ein fester Feiermarathon auch gut vorbereitet sein und deshalb fanden sich Nordhäuser Bürger zu einem Beirat zusammen, der der Stadt einerseits Vorschläge unterbreiten will und andererseits auch bei deren Umsetzung aktiv sein möchte. Am Donnerstag nun stellten die Stadtverwaltung und der Beirat den aktuellen Stand der Planungen vor. Die Beiratsvorsitzende und ehemalige Oberbürgermeisterin Barbara Rinke stellten für jeden Monat des kommenden Jahres Highlights vor, die mit einem Festakt im Januar beginnen und sich dann mit einer Sportgala im Februar, dem Rolandsfest, dem Thüringentag und eventuell sogar einer Kirmeswoche im Herbst und einem öffentlichen Weihnachtsliedersingen im Dezember im Albert-Kunst-Sportpark fortsetzen. Radio Enno wollte von ihr wissen, worauf sie sich denn besonders freut.
Ja, na, meine Highlights sind natürlich, in der Mitte ist der Thüringentag, das ist klar, das soll ein ganz großes Bürgerfest sein, wo die Leute auch die Stadt genießen können, sich freuen können, wie schön das alles hier ist und dass man hier gut leben kann und dass wir viele Gäste gerne empfangen, das ist was ganz Wichtiges. Nordhausen liegt ja so ein bisschen in Thüringen weit oben, ein bisschen ab und da wollen wir mal zeigen, was wir hier können. Das ist schön und wir haben das ganze Jahr über ja viele Programmpunkte uns jetzt ausgedacht, die Stadt wieder zu entdecken, das heißt das Verborgene wieder zu entdecken. Vieles ist in Vergessenheit geraten, natürlich auch manches ein bisschen zu putzen, da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Ich freue mich auf den historischen Stadtrundgang, das ist was Bleibendes. Und
was ist denn das genau? Viele wissen das schon gar nicht mehr.
Ja, das haben wir zur Landesgartenschau gemacht. Da kann man also die Treppe runtergehen vom Petersberg, geht überquert die Rautenstraße und dann kann man hinten die Himmelstreppe hochlaufen und dann hat man einen wunderbaren Blick in die Goldene Aue, aber noch mehr in die Eichsfelder Pforte und kann sich auch hinsetzen, wenn die Bänke noch stehen. Da muss ich gucken. Ja, also das ist einfach schön. Da kann man ein Stück einen herrlichen Blick genießen, aber eben auch sehen, was altstadtmäßig noch da ist, ein bisschen Stadtmauer und so weiter. Also eines meiner Lieblingsprojekte ist eben auch diese Königsmeile und das war eine Idee, die spontan gekommen ist, weil eine von uns sehr viel Historie jetzt betrieben hat und haben wir gesagt, ja, das wollen wir machen und da kann man eben auch an einzelnen Stellen jetzt nochmal sagen, hier ist das gewesen, hier ist jenes und da müssen wir schauen, wie wir das machen, ob wir da Aufsteller oder was auch immer, da denken wir uns noch was aus.
Was ich eben ganz spannend fand, der Oberbürgermeister hat ja gesagt, die großen Bauprojekte, also Theater und Blasikirchplatz werden bis dahin fertig sein und dann Blasikirchplatz soll ja ein neuer Brunnen entstehen und da haben Sie was zu der geplanten, noch nicht ganz feststehenden Figur gesagt.
Ja, also das ist sicher ein Highlight, was auch bleiben soll, was ein bisschen identitätsstiftend sein soll. Das wird der Brunnen auf dem neuen Blasikirchplatz sein und wir stellen uns vor eine Brunnenfigur und zwar die Mathilde. Die Mathilde steht ja in unserem Dom, der ja eines der Gründungsorte war für unsere Stadt und die Mathilde hat diesen Dom gegründet. Und wenn man jetzt ein Stück die Straße nach vorne geht, dann trifft man auf diesen Brunnen und der verbindet so ein bisschen, also den Altstadtteil, den ganz alten Teil der Stadt mit dem neuen Teil der Stadt. Also dann kommt man auf den Blasikirchplatz, dann ist die Blasikirche daneben und dann geht es durch die Kranichstraße in den neuen Teil.
Die Beiratsvorsitzende Barbara Rinke zu den Planungen für das Nordhäuser Jubiläumsjahr 2027. Doch der Beirat macht ja erst einmal die Vorschläge. Über die Finanzierung des Ganzen entscheidet letztendlich der Nordhäuser Stadtrat. Und da ist ein Doppelhaushalt geplant. Warum, erläutert Oberbürgermeister Kai Buchmann.
Nee, Doppelhaushalt ist eine gute Maßnahme tatsächlich, weil wir es eben schaffen würden, 2026 die Maßnahmen anzufangen und ohne Probleme weiterarbeiten zu können, direkt am 01.01.2027 bis zu dem Tag, wo es vollendet werden muss. Also wir brauchen einen Doppelhaushalt. Ich bin sehr froh, dass der Stadtrat sich darauf eingelassen hat, diesen Doppelhaushalt aufzustellen, um ihn dann eben auch jetzt, ich hoffe, Ende des ersten Quartals 26 verabschieden zu können. Also es gibt natürlich große Ziele. Das Thema Wassertreppe wurde angesprochen, das Thema Wasserspiel wurde angesprochen, das Thema Stadtrundgang wurde angesprochen. Es wurden 1, 2, 3 Sachen heute auch noch ausgelassen, dankenswerterweise, die alle viel Geld kosten. Und da ist, glaube ich, der limitierende Faktor. Und zum Schluss muss der Stadtrat über die Geldvergabe entscheiden.
Ja, wie immer schwebt über den geplanten Feierlichkeiten das Damoklesschwert der Finanzierbarkeit. Einige Schritte ist man aber bereits gegangen. So soll im April die vakante Stelle im Bereich Stadtmarketing und Veranstaltungen wieder besetzt werden. Und bereits freigeschaltet ist die Website zum 1100-jährigen Stadtjubiläum, auf der man sich übrigens auch jetzt schon zum großen Festumzug anmelden kann. Gesucht wird außerdem ein neues Königspaar, nämlich Heinrich und Mathilde. Sie sollen als Botschafter Nordhausens den Thüringtag und damit das 1100-jährige Stadtjubiläum nach außen tragen. In den kommenden Tagen wird es dazu eine Ausschreibung geben, denn bereits beim diesjährigen Rolandsfest soll das neue Königspaar erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Radio Enno wird natürlich über die weiteren Entwicklungen auf dem Weg zum Jubeljahr 2027 berichten.
Weimar gibt es ein ganz besonderes Angebot, das sich vor allem an Gäste der Stadt richtet. Man kann den sogenannten Stadtgutschein erwerben und dann zu einem festgelegten Betrag in den Läden, die sich daran beteiligen, einkaufen. Das ist nicht nur eine gute Geschenkidee, sondern unterstützt auch noch den Einzelhandel. Wie es genau um diese Aktion steht und welche zukünftigen Pläne es dafür gibt, darüber spricht Stadtpressesprecher Andi Vaupel auf Radio Lotte Weimar.
Wir haben im Moment ungefähr 55 Geschäfte verschiedenster Art, die diesen Stadtgutschein auch annehmen. Das sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, das sind Drogeriemarktketten, es sind aber auch Optiker, Manufakturen, Buchläden, auch die Touristinfo, Gastronomiebetriebe, Kultureinrichtungen, also relativ breites Spektrum. Und dieser Stadtgutschein ist im Grunde genommen wie eine Chipkarte, wie man sie normalerweise auch kennt. So sieht der aus und dieser Gutschein kann dann entsprechend aufgeladen werden mit einem Betrag X und dann kann man eben diesen Betrag verkonsumieren. Und Sie haben schon gesagt, die Stadtverwaltung hat jetzt nochmal in einem größeren Umfang für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, sind ja insgesamt mit allen Eigenbetrieben über 700 Mitarbeitende diesen Stadtgutschein eingeführt als sozusagen nicht zusätzlichen Teil der Bezahlung, sondern als einen bereits bestehenden, als eine Lohnkomponente, die im Prinzip jetzt in Zukunft in Form dieses Stadtgutscheins gewährt wird. Und da gab es eine Freiwilligkeit, damit zu machen. Und von diesen über 700 Beschäftigten haben dann ungefähr 350 gesagt, da machen wir mit. Und insofern hat jetzt dieser Stadtgutschein nochmal einen relativ großen Sprung machen können und wird auch schon wieder rege genutzt. Und wir möchten einfach damit auch Werbung machen, dass das vielleicht auch andere Unternehmen in der Stadt einsetzen könnten, weil es einfach eine gute Sache für uns alle ist. Wir haben in Weimar noch eine wunderbare Einzelhandelsstruktur, wir haben wenig Ladenleerstand und ein tolles Sortiment insgesamt an Läden, und das soll bitte auch so bleiben, und dafür müssen wir natürlich auch dort Geld lassen, einkaufen, den Händlerinnen und Händlern auch Umsatz bringen, und dazu kann dieser Stadtgutschein eine ganz gute Rolle spielen.
Was denken Sie denn, wie kann der Gutschein in Zukunft noch ausgebaut werden? Welche Chancen kann dieser noch mit sich bringen?
Naja, also wir haben, wie gesagt, jetzt 55 Läden, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, die bisher mitmachen. Da ist sicherlich auch nochmal Potenzial nach oben, dass wir nochmal mehr Gewerbetreibende, aber auch andere Bereiche, vielleicht auch mal künftig Fitnessstudios oder ähnliches mit dazu bekommt, die dort mitmachen, sodass man also wirklich eine breite Anwendungsmöglichkeit für diesen Stadtgutschein hat, also eine noch breitere. Und ja, wie gesagt, also es wäre schön, wenn auch noch andere, beispielsweise Unternehmen, dort mitmachen, aber nicht nur Unternehmen können diesen Stadtgutschein sozusagen sich beschaffen, sondern auch jede Privatperson, wenn man auf der Suche nach Geschenken beispielsweise ist für seine Lieben, dann ist es vielleicht auch eine Variante, anstatt irgendwas anderes zu schenken, dass man so einen Stadtgutschein entsprechend mit einem Guthaben auflädt und das dann zum Geburtstag oder welcher Gelegenheit auch immer verschenkt. Und damit ja, hoffentlich allen Beteiligten viel Freude bringt.
Und wie lange genau ist der Gutschein dann gültig? Also sind das die üblichen 3 Jahre oder auf was müssen sich die Hörer und
Hörerinnen? Richtig, genau. Also das, so ist es. Die Guthaben, die drauf sind, die müssen dann innerhalb der 3 Jahre von 3 Jahren verbraucht werden. Das ist sozusagen das Einzige, was wichtig ist zu beachten. Ansonsten hat man damit, wie gesagt, relativ große Flexibilität, kann es einsetzen, wann man will, und wie gesagt, solange die Läden dann auch diesen Gutschein akzeptieren, ist alles wunderbar.
Dann noch eine letzte Frage. Es werden ja immer wieder Geschäfte geschlossen, auch wenn Sie eben gerade sagten, dass eigentlich der Einzelhandel in Weimar noch ganz gut aufgestellt ist. Was passiert jetzt aber, wenn innerhalb von diesen 3 Jahren ein Geschäft schließt? Was macht man dann mit dem Gutschein?
Na, da muss man in ein anderes Geschäft gehen, das diesen Gutschein an. Also wir haben ja auch in den letzten Jahren schon Dynamiken drin gehabt. Da haben wir einige Geschäfte zugemacht. Andere sind neu dazugekommen. Da ist natürlich immer auch ein bisschen Veränderung und Dynamik drin. Das wird auch weiterhin so sein. Das heißt, wenn also ein Geschäft zumacht, das bisher diesen Gutschein akzeptiert hat, kann man dort halt logischerweise nicht mehr einkaufen, muss auf andere Geschäfte ausweichen. Und die Erfahrung hat in den letzten Jahren gezeigt, dass die Zahl der Geschäfte, die mitgemacht haben, doch relativ konstant geblieben ist. Bei denen, die sozusagen weggebrochen sind, dafür sind dann auch immer neue dazugekommen. Und der Wunsch ist natürlich unsererseits, dass jetzt nochmal zusätzlich doch erkennbar ein großer Schwung an neuen Geschäften hinzukommt, weil einfach die Kaufkraft, die hinter diesem Gutschein, Stadtgutschein steckt, doch jetzt nochmal erheblich zugenommen hat. Und ja, also wie gesagt, da auch eine gewisse Flexibilität natürlich erforderlich, aber ich denke, die Vielfalt an Möglichkeiten ist immer gegeben.
All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I let you down, so many times I played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Close your eyes, I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. Oh, kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go.
Rudolstadt ist nicht nur weltberühmt für sein fulminantes Musikfestival im Sommer, sondern auch für sein traditionsreiches Theater. Und nicht weniger traditionell ist der dazu passende Rudolstädter Theaterspielladen, der nun bereits sein 35-jähriges Bestehen feiern möchte. Meine Kollegin Lilo Franke von Radio SRB berichtet.
Der Theaterspielladen in Rudolstadt feiert 35-jähriges Jubiläum. Gegründet wurde der Theaterspielladen von einem, der auch heute noch das Ensemble mit viel Herzblut, Leidenschaft und Engagement leitet. Das ist der Frank Grünert. Hallo Frank.
Hallo Lilo.
Ich freue mich, dass ich heute mit dir auf 35 Jahre Theatergeschichte zurückblicken kann. Wenn du an die 35 Jahre denkst, wie ist der Theaterspielladen entstanden?
Ja, also der Theaterspielladen ist tatsächlich genau vor 35 Jahren entstanden. Und zwar haben wir im jetzigen griechischen Restaurant in Rudolstadt gesessen. Das Gründungsteam, das war damals der sogenannte Club der Intelligenz, auch schon eine Gaststätte übrigens. Und dieses Gründungsteam bestand aus Mitgliedern des damaligen Amateurtheaters des Chemiefaserkombinates Rudolstadt-Schwarza. Das heißt, seit 1962 gab es dieses Amateurtheater. Das war ein wirklich etabliertes Ensemble, was sehr gutes Amateurtheater gemacht hat und wo eben der Trägerbetrieb dieses Chemiefaserkombinat war. Und dieser Betrieb war ja dann nach der Wende leider nicht mehr als solcher existent. Das heißt, wir saßen, wenn man so will, als Ensemble auf der Straße. Und da war kluger Rat teuer und ich kam dann damals auf die Idee, tja, dann müssen wir eben einen Verein gründen und die damaligen noch verbliebenen Ensemblemitglieder, teilweise sind heute noch einige dabei, Jens Behring, Ursula Jahn, Michaela Hanke, Katrin Neubauer, die alle haben dann also mit mir gemeinsam die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir einen Verein gründen konnten und diesen Verein haben wir Theaterspielladen genannt und Theaterspielladen, das war sozusagen dann der Name, der zum Konzept wurde. Kein großes Theater, sondern ein kleines, wie ein Laden, das bestimmte Angebote schafft, nicht im Sinne einer Boutique, sondern etwas zum Anfassen, etwas Intimes, etwas Authentisches. Und dieses Konzept verfolgen wir nun seit 35 Jahren.
Gab es auch Momente in diesen Jahren, wo es schwierig wurde und wo du dann viel Motivation brauchtest, um das weiterzuführen? War ja bestimmt nicht immer einfach.
Ja, zunächst war der Anfang schwer. Wir mussten ja erst mal Geld akquirieren. Das waren wir ja nicht gewöhnt. Sponsoren finden, Fördertöpfe auftun. Wir mussten eine Probestätte finden. Wir mussten eine Öffentlichkeitsarbeit betreiben, die früher von unserem Betrieb betrieben wurde. Neue Wege gehen, neue Konzepte entwickeln. Das war schon alles nicht ganz einfach, aber als wir dann unsere ersten Inszenierungen sozusagen auf die Bühne gebracht haben, unsere ersten Erfolge als gemeinnütziger Verein, Theaterspielladen gefeiert haben und für eine unserer ersten Inszenierungen, wir Kinder vom Bahnhof Zoo war das damals, sogar den Deutschen Amateurtheaterpreis bekommen haben, da waren wir natürlich glücklich und zufrieden, aber es war tatsächlich nicht alles immer so, dass es reibungslos verlief. Man musste immer wieder schauen, dass wir an Geld gekommen sind. Man musste immer wieder schauen, dass wir entsprechende Auftrittsmöglichkeiten bekamen. Und uns hat wirklich das Ensemble, der Ensemblegeist, der Gemeinschaftssinn, die Liebe zum Theater nicht nur zusammengeschweißt, sondern es hat immer wieder dazu geführt, dass alle Probleme, die aufgetreten sind, alle Konflikte letztendlich immer dann, wenn die Premiere stattgefunden hat, wenn das Publikum angetan von dem gewesen ist, was wir gemacht haben, und das war wirklich immer so, dann war all dieser Stress vergessen und wir konnten uns zufrieden in die Augen schauen und sagen, wir haben es geschafft, unserem Publikum hat es gefallen, wir machen weiter.
Und gibt es jetzt Momente von einer Probe oder einer Aufführung, die dir jetzt besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, natürlich, die gibt es. Zum einen ist das eine Aufführung, das war ein Gastspiel von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, wo also wir in der Slowakei bei einem Festival aufgetreten sind, wo wir auch den Festivalpreis für diese Inszenierung erhalten haben und wo es am Ende Standing Ovation gab und wo ganz, ganz viele Menschen im Publikum, die logischerweise die deutsche Sprache gar nicht verstehen konnten, trotzdem unserer Inszenierung folgen konnten und total bewegt waren von dem, was wir gespielt haben. Und der Leiter dieses professionellen Theaters, in dem wir auftreten durften, war gleichzeitig der Juryvorsitzende. Und er hat gesagt, wenn er dieses Stück inszenieren würde, würde er sich genau diese Darsteller wünschen und hat uns auch nochmal ausdrücklich zu diesem Erfolg gratuliert. Und ich war stolz, weil ich das Stück inszeniert hatte. Unser Ensemble war stolz, dass wir das gemeinsam nach vielen, vielen Recherchen auch in Frankfurt, in Berlin, in Hamburg mit Betroffenen aus dieser Szene auch im Vorfeld eben uns so damit beschäftigt haben, dass genau diese tolle Inszenierung zustande kam. Aber wir haben auch erlebt mit diesem Stück, weil wir gerade bei den Kindern vom Bahnhof Zoo sind, einen Auftritt in Ilmenau an der Technischen Universität und die war ausverkauft, die Aufführung, und wir mussten im Vorfeld schon eine Szene verändern, weil ein Darsteller dringend verhindert war. Wir sind ja ein ehrenamtliches Amateurtheater. Nun ist aber zum Unglück bei dieser Aufführung ein Darsteller noch kurzfristig, kurz vorher erkrankt und ein anderer, was bei uns völlig unüblich war und bis heute unüblich ist, ist nicht zum Auftritt erschienen. Damals gab es ja nun auch keine Handys und nichts. Das heißt, wir mussten kurz vor der Aufführung alles verändern, umstellen, dass die Aufführung als solche stattfinden kann. Es gab natürlich Diskussionen im Ensemble, Frank, das kannst du nicht machen. Das zerstört ja die ganze Inszenierung. Aber ich habe das Publikum gesehen, die enttäuschten Augen und vor allem den organisatorischen Aufwand, das alles wieder, ohne dass es Sinn gemacht hat, abzubauen und das Gastspiel irgendwann zu wiederholen. Und um es vorwegzunehmen, die Aufführung war dann ein voller Erfolg, aber die Pointe kommt noch. Unter anderem habe ich, der ich in diesem Stück zwei kleine Rollen gespielt habe, noch für diese Aufführung eine Rolle übernommen von dem Darsteller, von dem klar war, dass er an dem Tag nicht kommen wird. Und als dann ich vor die Bühne getreten bin und allen im Publikum erläutert hatte, wie die Situation ist und sie natürlich dankbar geklatscht haben, dass die Aufführung doch stattfindet, gehe ich runter und wundere mich, wann fangen denn die endlich an? Jetzt habe ich doch meine Ansprache gehalten. Und plötzlich denke ich, Grönert, du spielst doch heute den Hauswart. Habe ich mich ganz schnell ins Kostüm geschmissen, bin runter an den Ausgang des Theaters gerannt, weil ich musste dann durch den Zuschauerraum schimpfen, mit meinen Wischeimer reinkommen. Und da ist dann die Aufführung gestartet und wie gesagt, wurde dann zum tollen Erfolg. Das war also so ein Moment, den wir wahrscheinlich alle nie vergessen werden.
Ja, das macht eben einen guten Schauspieler oder einen guten Regisseur oder du bist ein Multitalent wie du, macht das eben aus. Man muss improvisieren als Schauspieler, nicht?
Und unser Ensemble hat sich darauf eingelassen und wir haben damals als Team reagiert. Und wenn ich sage unser Ensemble, das hat natürlich in diesen vielen Jahren sich mitgliedermäßig immer wieder verändert, ist ja klar. Wir haben diesen Stamm von Leuten, den ich vorhin genannt hatte. Dazu kamen ja dann immer wieder neue Menschen dazu, die auch heute noch dabei sind oder dann wieder aus Studien oder anderen persönlichen Gründen ausgeschieden sind. Und das macht auch den Reiz unseres Ensembles heute aus, dass also bekannte und bewährte Gesichter, reifere Menschen, zu denen ich ja jetzt auch gehöre, auf der Bühne stehen, aber dass wir eben auch ganz viele junge Menschen haben. Wir sind wirklich ein generationsübergreifendes Ensemble und darauf können wir besonders stolz sein. Und ich persönlich freue mich immer wieder, wenn Menschen, die ich damals entdeckt habe, die ich mit meiner Regie oder durch mein, sag ich mal, Motivieren gefordert und gefördert und ins Ensemble eingeführt habe, wenn diese Menschen jetzt selbst Schauspieler an großen Häusern oder in Film und Fernsehen sind, wie Christian Erdmann zum Beispiel.
Ja, da kann man auch stolz sein, auf jeden Fall. Was wünschst du dir für die Zukunft, für die nächsten 35 Jahre?
Ja, wir haben es ja wirklich die 35 Jahre lang geschafft, beständig zu bleiben. Beständig ist so ein 0815-Wort, aber es ist ja was Besonderes, weil man muss das ja schaffen, ehrenamtlich einen Laden aufrechtzuerhalten, wo immer wieder regelmäßig Angebote und Aufführungen geschaffen werden, zu denen immer wieder Menschen kommen, wo die Menschen fast immer angenehm überrascht oder sehr überrascht sind über die hohe künstlerische Qualität eines Amateurtheaters, denn wir haben nun mal einen sehr professionellen Anspruch. Und ich wünsche mir einfach, dass es uns immer wieder gelingt, passende Stoffe zu finden, passende Stücke zu finden, Lesarten, wie man im Theater sagt, zu entwickeln, die dann auch unserem Ensemble entsprechen und das so mit entsprechenden Regisseurinnen, Regisseuren und Darstellenden auf die Bühne zu bringen, dass es eben immer wieder den Nerv des Publikums trifft, so wie ja dieses Jahr das Gasthaus an der Themse ein zweites Mal von uns in den Thüringer Bauernhäusern aufgeführt wird, nachdem es im letzten Jahr einen wirklich gigantischen Erfolg feiern konnte. Das habe ich mit Chris Henkel zusammen inszeniert, ein sehr begabter, vielseitiger Darsteller, Regisseur und überhaupt jemand, der mit allen möglichen Künsten sozusagen bedacht wurde und unser Ensemble auch mit seiner Persönlichkeit und seinem Engagement total bereichert. Also das wünsche ich mir, dass es uns immer wieder gelingt, mit neuen Konzepten, auch mit veränderten, mutigen Inszenierungen das Publikum zu erobern und unsere Spielstätte, die wir im Blick haben, nämlich den Ratskeller, bald zu eröffnen. Bald heißt so in 2-3 Jahren, wenn sämtliche Sanierungs- und Umbauarbeiten abgeschlossen sind.
Da drücke ich die Daumen, wünsche für die Zukunft alles, alles Gute, weiterhin so viel Engagement und ganz viel Freude beim Publikum und wie man im Theater so schön sagt, toi 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 für die nächsten Vorstellungen. Vielen, vielen Dank.
Ja, und wir freuen uns über viel Publikum, sei es im Schminkkasten, sei es bei unseren Erlebnisführungen, Projekten oder eben im Hof der Thüringer Bauernhäuser zum Sommertheater.
Dankeschön. Zum 35. Jubiläum des Theaterspielladens in Rudolstadt sprach ich mit dem Leiter des Theaterspielladens, Frank Grünert. Ich bin Lilo Franke, Radio SRB.
The secret of life is enjoying the passage of time. Any fool can do it. There ain't nothing to it. Nobody knows how we got to the top of the hill. Since we're on our way down, might as well enjoy the ride. Now the thing about time is that time isn't really real. It's just your point of view. How does it feel for you? Einstein said he could never understand it all. Planets spinning through space, smile upon your face.
Welcome to the human race. Isn't it a lovely ride? I'll be sliding down, gliding down. Try not to try too hard. It's just a lovely ride. Isn't it a lovely ride? I'll be sliding down, gliding down. Try not to try too hard. It's just a lovely ride. Secret in life is enjoying the passage of time.
In Jena wurde erstmals ein neuer Preis verliehen. Dieser Preis heißt Goldene Kulturkarte und was sich genau dahinter verbirgt und wer damit ausgezeichnet wurde, darüber berichtet Radio OKJ.
Ende Januar wurde zum ersten Mal die Goldene Kulturkarte der Stadt Jena vergeben. Das ist ein Preis für Einzelpersonen. Die Goldene Kulturkarte ermöglicht den kostenfreien Besuch zahlreicher kultureller Veranstaltungen in Jena. Und zwar für 5 Jahre. Johannes Schleusner ist Dezernent für Bildung, Jugend, Kultur und Sport. Er ist Teil der Jury und erklärt, wie die Goldene Kulturkarte vergeben wird.
Es gibt da einige Kriterien, die uns der Kulturausschuss mit auf den Weg gebracht hat, zum Beispiel langjähriges Engagement, viel auch im Ehrenamt und wirklich mit einer nachhaltigen Wirkung.
Angestellte der Stadt Jena können die Auszeichnung nicht erhalten. 2025 ging die Kulturkarte an Rena Fritsch. Sie ist Tanzlehrerin und schon seit vielen Jahren beim Verein Tanzhaus Jena aktiv. Fritsch darüber, was ihr die Auszeichnung bedeutet.
Es ist auf jeden Fall eine große Wertschätzung meiner langjährigen Tätigkeit hier in Jena, Veranstaltungen zu organisieren im Kulturbereich. Am Anfang war es Volkstanz zu mitmachen, dann wurde es Kindertanz wie jetzt in der Schule. Und dann haben wir natürlich auch nach Jena Salsa, Tango, Flamenco, orientalischen Tanz gebracht. Und deshalb freue ich mich, dass das irgendwo gesehen wurde und dass ich jetzt Veranstaltungen in Jena 5 Jahre lang kostenlos besuchen kann. Das ist natürlich ein Hammer.
Die Goldene Kulturkarte soll in Zukunft jeweils in ungeraden Jahren vergeben werden. Rena Fritsch wird das nächste Mal in der Jury sitzen.
Und das war die Thüringer Lokalrunde in ihrer letzten Ausgabe. Mein Name ist Jan Witte. Ich wünsche noch ein schönes Leben.
Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für den Tag, für die Nacht unter eurem Dach habt Dank, für den Platz an eurem Tisch, für jedes Glas, das ich trank, für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt, als sei selbstverständlicher nichts auf der Welt. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Habt Dank für die Zeit, die ich mit euch verplaudert hab, und für eure Geduld, wenn's mehr als eine Meinung gab. Dafür, dass ihr nie fragt, wann ich komm oder geh, für die stets offene Tür, in der ich jetzt steh. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.